Feuerfang, der philosophische Frauenpodcast von und mit Moria Heckel.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge des philosophischen Frauenpodcasts. Heute habe ich ein Thema vorbereitet, welches ein Wunschthema aus der Podcast-Community ist. Danke an dieser Stelle für eure Wünsche und auch immer wieder für das Feedback. Für mich ist es wirklich richtig schön, von euch zu hören, wenn ihr eine Podcast-Folge gehört habt und mich dann wissen lasst, wie es euch mit der Podcast-Folge ging, was euch irgendwie beschäftigt ringsherum. Das ist für mich einfach wirklich immer schön, da Feedback von euch zu bekommen, weil es ja schon so ein bisschen was ist, was ich in die Welt rausschicke und dann ja verhältnismäßig wenig davon mitbekomme, wohin das so strahlt und was es dann bewegt und berührt. In der heutigen Podcast-Folge beleuchte ich endlich mal das Thema der Wechseljahre aus Sicht der chinesischen Medizin. Ich habe das immer mal wieder gestriffen, das Thema, habe das dann auch immer mal wieder angeteasert. Und jetzt heute wollen wir da mal so richtig in die Tiefe gehen, in diese Betrachtung der Wechseljahre der Frau auf Basis unseres philosophischen Konzepts. Und gleich zu Anfang ist es mir wirklich wichtig, vorwegzunehmen, dass diese Folge nicht nach dem Motto die drei Masterschritte für symptomfreie Wechseljahre oder sowas werden wird, sondern dass wir wirklich gut greifen, dass aus Perspektive der chinesischen Medizin die Wechseljahre nicht einfach ein Problem sind, was man optimieren muss. Sie sind ein wirklich tiefgreifender Umstellungsprozess und die Andersartigkeit der Perspektive auf die Frau in der chinesischen Medizin, das Verständnis über die Notwendigkeit der daraus entstehenden Qualitäten, Kompetenzen und Bedürfnisse in Bezug auf die Wechseljahre ist wirklich so ganz anders als unsere westliche Sicht. Und das möchte ich gerne so klar wie nur möglich greifbar machen. Ihr bekommt also hier jetzt nicht eine weitere Podcast-Folge mit einer Anleitung zur Optimierung von irgendwas, sondern wirklich Anregungen, Impulse und Perspektiven für ein völlig anderes und, wie ich finde, sehr bereicherndes Verständnis rund um die Wechseljahre. Und dann ist mir auch noch ganz wichtig, dass ganz egal, ob du jetzt in den Wechseljahren bist, ob du sie vielleicht schon gemeistert hast oder ob die Wechseljahre für dich noch in weiter Ferne liegen, diese Podcast-Folge ist ganz grundlegend für dich, wenn du dir ein tieferes Verständnis für weibliche Themen wünschst. Ich beobachte so oft, dass wir ganz schnell aussteigen bei Themen, von denen wir nicht unmittelbar betroffen sind. Und das ist ganz egal, also das ist bei Themen wie Schwangerschaft, ach, ich bin ja gar nicht schwanger, also brauche ich die Infos nicht, Zyklus, ach, das ist für mich sowieso durch oder habe ich gerade nicht, also muss ich da nicht zuhören. Das Problem, welches ich dabei sehe, ist, dass wir uns auf zwei Ebenen wirklich was sehr Kraftvolles vergeben, nämlich erstens, durch die Konfrontation mit Themen, die wir vielleicht schon durchlebt haben oder die sogar noch vor uns liegen, haben wir immer wieder neu Berührungspunkte, die Heilungspotenzial und auch Entwicklungsstimulation für uns sein können. Und zweitens, im Bewusstsein, dass wir Teil eines Beziehungsgeflechtes sind, entsteht ein Bewusstsein für die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit komplexen Frauenthemen, für die wir für andere Frauen auch leisten müssen. Hier geht es nicht nur um so ein egoistisches, ist das gerade relevant für mich, sondern um das Bewusstsein, dass alles, was ich bin, in meine Umgebung strahlt und sie faktisch mitformt und prägt. Und dieses Wissen, was wir da generieren, diese Erfahrungswerte, die wir generieren, gehören damit niemals nur uns alleine. Und Reflexion sowie Bildungsarbeit leisten wir für unser gesundes Sozialgefüge. Und in diesem Sinne, ja, bleib einfach dabei und freu dich so oder so auf eine spannende Podcast-Folge, auf einen anderen Blickwinkel, auf den Blickwinkel der chinesischen Medizin, auf Frauen und ganz explizit heute die Wechseljahre. Also zum Einstieg. Wechseljahre gelten in der chinesischen Medizin erstmal als eine der vier großen Lebensschritte, Entwicklungsportale, die Frauen so durchschreiten. Die vier großen Lebenszyklen sind Zykluszeit, die Zeit der Schwangerschaft und Geburt, die Zeit der Mutterschaft, und das integriert eine neue Ich-Findung und eine neue Gestaltung von Paarbeziehung, und die Zeit der Wechseljahre. Und Wechseljahre sind in dieser Philosophie nicht der Zeitpunkt des ultimativen Versagens, sondern eine tiefe Wandlung der Frau mit ultimativem Neugewinn. Ein unabdingbarer und logischer, notwendiger Übergang, in dem die Frau etwas nach und nach loslässt und transformiert und dadurch Raum generiert, in dem etwas völlig Neues entsteht. Ich habe gerade wirklich sehr bewusst gesagt, Zeitpunkt des ultimativen Versagens, weil das, auch wenn wir das jetzt nicht mehr so harsch ausdrücken, nun mal tatsächlich in der Tiefe unsere westliche Perspektive auf die Menopause ist. Und diese Deutung, dieses Verständnis zur Menopause ist auch absolut logisch, weil wir die Frau ja in ihrer Weiblichkeit anhand ihrer Fruchtbarkeit definieren, westlich. Also wir definieren hier eine klare Hochzeit, anhand welcher wir auch die meisten Normwerte definieren, und im Kontext dazu, also anhand dieser Hochphase von physischer Fruchtbarkeit gemessen, fallen natürlich alle anderen Lebensphasen dagegen ab. Und in dieser Kausalität ist dann der Verlust der Fruchtbarkeit auch das ultimative Versagen. Mir ist wirklich bewusst, dass das jetzt vielleicht sehr hart klingen mag, aber ich finde es einfach super wichtig, dass wir uns dieser Brille bewusst werden, weil wie wir die Frau ganz spezifisch auch die Frau in den Wechseljahren betrachten, ist nun mal gegeben durch tiefreichende patriarchale Prägung, durch Machtstrukturen, die diesem System entspringen, und besonders in diesem Kontext die stark männlich geprägte Perspektive auf die Frau und ja auch natürlich im medizinischen Kontext. Einfach um das nochmal ganz kurz angerissen zu haben, an Frauen wurde bisher viel, viel weniger geforscht. Lange Zeit wurde die Frau auch im Bereich der Medizin als komplizierteres Exemplar voller Mängel im Kontext zu Männern betrachtet, beschrieben und behandelt. Nach wie vor fehlt uns gesamtgesellschaftlich ein Konzept, welches wir komplementär anwenden können, welches uns ebenso wie kausal-analytische Wissenschaftlichkeit ermöglicht, Frauen und Männer anhand ihrer Kernkompetenzen und daraus resultierenden Bedürfnissen umfassend begreifen und verstehen zu können. So, und diese konditionale Betrachtungsweise bietet uns die chinesische Medizin, nicht weil die chinesische Medizin dafür sich was extra gepachtet hat, sondern ich werde nicht müde, das immer und immer wieder zu betonen. Alle wirklich alten Medizinsysteme fußen auf einem philosophischen Konzept, und diese philosophische Betrachtungsweise ist es, worum es mir letztendlich geht. Das findet ihr genauso, wenn ihr euch mit den traditionellen Wurzeln vom Ayurveda auseinandersetzt oder Grundsysteme aus der ägyptischen Medizin. Es ist total Wurst. Wichtig ist diese philosophische Basis, mit der wir dann quasi wirklich auch eigenverantwortlich arbeiten können. Und wenn wir uns jetzt das aus der chinesischen Medizin angucken, dann gibt es aus dieser Perspektive zwei wesentliche Schritte, die Frauen gehen, wenn sie durch den Prozess der Menopause gehen. Zum einen lässt die Frau hier ihre Erbverantwortung los, und zum anderen generiert sie einen Ressourcenpool aus Erfahrung man könnte auch sagen, ein Ressourcenpool der Weisheit. Und das Ganze mag ich jetzt mal aus diesem rein theoretischen herausholen und klarer definieren, was ich damit meine. Im Kontext zum Loslassen der Erbverantwortung. Hier geht es nicht nur um das Loslassen der rein physischen Fruchtbarkeit. Dass die physische Fruchtbarkeit endet, wird aus dieser Perspektive als absolut gesunder und notwendiger Schritt betrachtet, weil in der chinesischen Medizin gibt es ein tiefgreifendes Verständnis für die krasse Tragweite der Erbverantwortung, die Frauen ihr Leben lang tragen. Also Frauen verantworten anders und mit weitreichenderen Folgen alles, was sie tun und darüber hinaus, was sie in den letzten beiden Generationen geprägt hat, als Mutter- und Großmutterebene hin zu den Folgegenerationen. Westlich gesehen beobachten wir das an der Stabilität in der Anlage von Eizellen beispielsweise. Also während sich bei einem weiblichen Fötus die Eizellen in der 20. Schwangerschaftswoche ausprägen, generieren Männer ihre Samen immer und immer wieder neu. Und damit prägt die Großmutter auf einer sehr tiefen Ebene auch bereits ihre Enkelkindergeneration. Weil wir im Lebensprozess aller Menschen eine Entwicklung von sehr instabil und dafür aber auch super anpassungsfähig, ist ja unser Spezienvorteil, hin zu stabiler und weniger geschmeidig werden beobachten, kommen wir zwangsläufig an einen Reifepunkt, an welchem aus dieser Perspektive das mütterliche System nicht mehr eine ausreichende Geschmeidigkeit gewährleisten könnte. Also die Stabilität des mütterlichen Systems würde hier der gesunden Entwicklung eines Babys im Wege stehen ab einem bestimmten Punkt. Und deshalb ist es notwendig, die Fruchtbarkeit loszulassen. Jetzt geht es hierbei aber, wie gesagt, nicht nur um die Fruchtbarkeit im physischen Sinne. In der Philosophie der chinesischen Medizin versteht man die Fruchtbarkeit und die weibliche Zyklik als Ausdruck der komplexen Beziehungskompetenzen und Bedürfnisse sowie die Art der Wirtschaftlichkeit des weiblichen Systems. Wenn du dich tiefer für die Perspektive der chinesischen Medizin auf die weibliche Zyklik interessierst, dann kannst du auf jeden Fall in eine meiner ersten Podcast-Folgen reinhören. Aber hier nochmal so das Ganze wirklich im Mini-Kurzformat. Aus Perspektive der chinesischen Medizin bewegt die Frau all ihre Beziehungen, also Freundschaften, ihre Mutterschaft, Paarbeziehungen, Jobbeziehungen, Hobbys, wirklich sämtliche Beziehungen, in die die Frau eingewoben ist, aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und klar zu erkennen, was gesund ist. Also was braucht Förderung und Nährung, was braucht aber auch Veränderung, beziehungsweise was muss schlichtweg losgelassen werden, damit Raum für gesundes Wachstum anderer Dinge gegeben ist. Dieser Blickwinkel ist enorm wichtig, wenn wir die Wechseljahre anders verstehen wollen, weil schauen wir uns jetzt mal eine Frau an, die vielleicht zwischen 40 und 50 ist, dann betrachten wir eine Frau, die ungefähr 400 bis 500 Zyklen erlebt hat. Wir stehen also jetzt vor einem enormen Erfahrungspool an komplexer Beziehungsgestaltung. Und diese Qualität schält sich so richtig heraus durch den Prozess des Loslassens dieser spezifischen Monatszyklik. Die Zeit des Wechsels ist gekennzeichnet von einem tiefen Reifeprozess, der sich zeigt durch ein wirklich alles in Frage stellen und wird in der Regel als super intensiver Reflexionsprozess wahrgenommen. Ja, also hier wird hinterfragt, wie bisher gelebt wurde, wofür habe ich mich hergegeben, wie viel Raum war da für mich, wie habe ich meine Beziehung erlebt und bewusst gestaltet, wie habe ich unter Umständen meine Kinder ins Leben begleitet. Essentielle Lebensfragen tauchen auf und werden bis in die tiefsten Tiefen erforscht. Und diese Arbeit ist aus einer Perspektive heraus wirklich, also ja, eigentlich zutiefst magisch, auf jeden Fall aber Gold wert, weil diese Arbeit den Frauen einen Weg zur wirklich tiefen Integration und Reflexion von grundlegenden Erfahrungswerten ebnet. Die Fähigkeit zu dieser Arbeit, zu diesem Wechseljahresprozess, ist übrigens eine unserer essentiellsten Spezienvorteile, weil nur wenige Lebewesen haben evolutionär diesen ultimativen Vorteil überhaupt ausgeprägt. Also es gibt bestimmte Walarten, wir Menschen und wenige Primaten, die den Prozess der Wechseljahre machen. Und wir sind angewiesen auf den unschätzbaren Wert der Erfahrungsschätze und die Lebensweisheit der weiblichen Wesen, die ihre Fruchtbarkeit losgelassen haben. Und in all diesen Gruppen beobachtet man eine größere Lebensqualität und Gesundheit, auch für die folgenden Generationen, die generiert wird durch den Wissenspool der Großmüttergeneration. Und die meisten Frauen erleben die Wechseljahre nicht als eine kleine Veränderung, sondern als was, was wirklich total in die Tiefe geht. Plötzlich kann das nicht mehr alles so weitergehen, wie es bisher gemacht wurde, wie die Dinge bisher funktioniert haben, sondern es wird wirklich tief angeschaut, hinterfragt, reflektiert. Und es ist nicht nur eine Krise, wie wir das so in unserer Kultur manchmal nennen, sondern es ist eben einfach auch eine wahnsinnige große Chance zur Neufindung, Neuwerdung und Integration. Und ich kann eigentlich gar nicht genug betonen, wie ich auch an diesem Punkt von weiblicher Lebenszyklik wieder klar benennen muss, nach wie vor, die Frau ist eine der größten, momentan größten vergeudeten Ressourcen auf diesem Planeten. Und gerade auch dieser Schritt der Wechseljahre, der momentan ja überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise gesund einfließt in unser soziales Gewebe, sich gar nicht gesund in irgendeine Richtung auswirken kann, ist ein wirklich unabdingbarer Prozess mit weitreichenden Folgen, der wirklich auch essentiell ist, also diesen Schritt zu nehmen, das besser zu machen, ist meines Erachtens nach unabdingbar für unser Fortbestehen als Art. Ja, dass wir diese Aspekte des Menschseins erkennen, ihnen Raum machen und dann wieder erkennen, auch was es braucht, damit sie sich wirklich auf gesunde Art entfalten können, kraftvoll Auswirkungen haben können in alle unsere Lebensbereiche hinein, ist ein ganz enorm wichtiger Entwicklungsschritt, den wir als Menschheit einfach jetzt nehmen müssen. Ja, und das nicht als Phase, die wir also möglichst unauffällig überstehen, ja, damit wir wenigstens unaufdringlich sind und niemandem auf den Sack gehen damit und einfach gut weiter funktionieren, sondern als einen Lebensschritt, der in tiefer Erkenntnis und Wertschätzung für seinen weitreichenden Wert allen Raum für gesunde Entfaltung bekommt, die Frauen eben in dieser Lebensphase brauchen. Unterstützt von allen Beziehungspartnern, die da in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielen. Und wenn wir das Ganze jetzt so betrachten, verändert sich automatisch auch die Fragestellung zu sämtlichen Wechseljahrsthemen. Also wir sind dann weg von, ja, wie werde ich jetzt schnell wieder so wie früher und wie bekomme ich möglichst wenig von dem Ganzen mit und kann weiter gut im System oder so wie vorher funktionieren, hinzu, was braucht es, damit dieser Prozess sich möglichst kraftvoll entfalten kann und wir diese Schätze bergen können, die Frau für sich und damit auch die ganze Gesellschaft. Genau, und dafür gucken wir jetzt mal ein bisschen tiefer in die Betrachtungsweise der chinesischen Medizin. Und ich versuche das wirklich mal so zu kreieren, dass es einfach gut einzuordnen ist. In der chinesischen Medizin, wenn wir jetzt wirklich fachlich im medizinischen Bereich sprechen, dann sagen wir, dass in den Wechseljahren sich die Grundkonstellation von Yin und Yang komplett neu auskonstelliert, also komplett neu formt. Und Yin und Yang sind Begriffe, die in der Regel wirklich missverstanden werden, weil es geht hier nicht um ein Gut oder Schlecht, um das Männliche und Weibliche, es geht hier auch nicht um Schwarz und Weiß, um Tag und Nacht, sondern es geht um das Grundprinzip der Gleichzeitigkeit. Es geht darum, dass man mit diesen Begriffen den permanenten Wandel von Sein und Nichtsein, von Werden und Vergehen beschreibt. Und in den Wechseljahren verändert sich die Frau eben nicht nur ein bisschen, sondern wirklich ganz grundlegend, weil ihre Art, als System zu wirtschaften und damit auch ihre Fruchtbarkeit, also wie der Körper sich bisher organisiert hat, auf einer ganz tiefen Ebene neu konstelliert wird. Und im Fachjargon spricht man hier von einem Umstellungsprozess und einer Neukonstellierung bis auf die Jing-Ebene der Frau. Jing-Ebene ist in dieser Betrachtungsweise die tiefste Seinsebene von Systemen, also das, was uns auf wirklich tiefster Ebene ausmacht. Westlich wäre das, wie wir beschreiben, dass wir Dinge beschreiben, die auf genetischer Ebene fest angelegt sind. Und deswegen geht es hier eben nicht nur um eine kleine hormonelle Anpassung, sondern um ein tiefes Reorganisieren. Und dann sind wir angekommen an diesem Punkt, wo wir die klassischen Wechseljahrserscheinungen wirklich nochmal anders verstehen können. Und auch hier ist mir wieder eine Sache wirklich, wirklich wichtig. Wenn wir durch die Brille eines Systems schauen, was von konstanter Leistungsbereitschaft, starker Zielorientiertheit in einem Maßstab von höher, schneller, weiter misst, müssen wir natürlich jede Andersartigkeit als Leistungsausfall, als Versagen und als Gefahr für die Stabilität und das Fortbestehen dieses Systems werden. Und demnach ist die Frau auch in dieser Lebensphase wieder ganz grundlegend erstmal einfach ein Störfaktor. Und die gängigen Lösungsstrategien fußen natürlich auf dem Prinzip, diesen Prozess jetzt bestmöglich zu kontrollieren oder eben auch zu unterdrücken, damit wir wieder bestmöglich innerhalb dieses Systems auch integriert, funktional sein können. Ja, also wir betrachten das gerade jetzt auch, beobachte ich so sehr, als einen weitreichenden Fortschritt, dass wir Symptome der Wechseljahre jetzt nicht mehr nur aushalten müssen, sondern dass wir sie auch mildern und abstellen können. Und damit hier jetzt kein Missverständnis entsteht, ich äußere mich hier gerade nicht durch die Blume gegen Beschwerdelinderung, durch welche Therapieform auch immer. Aber ich äußere mich klar dafür, wirklich genauer hinzuschauen, klar zu erkennen, dass die Stagnation hier nicht im System Frau liegt, sondern vorrangig durch vorherrschende Bedingungen, die diese Art des Seins und des sich wandeln Müssens gar nicht zulassen können. Ich negiere hier auf keinen Fall die Anstrengung, Belastung, die mit den Wechseljahren für Frauen in der Regel einhergehen. Und ich will den Punkt hervorheben, an welchem wir begreifen, krank ist in den allermeisten Fällen nicht die Frau, sondern sehr ungesund ist das System, in welchem die Frau sich befindet und ihre Wirtschaftlichkeit entsprechend verbiegen und anpassen muss. Ein System, das erwartet, dass die Dinge immer gleich bleiben, gleiche Leistungsbereitschaft, gleiche Jugendlichkeit, gleiche Ausgeglichenheit der Emotionen. Und wenn wir aber ehrlich sind, dann wissen wir natürlich, Leben, Lebendigkeit bedeutet Wandel. Ja, tiefgreifende Umstellungsprozesse sind in der Regel auch nie still und einfach freundlich, sondern sie brauchen Kraft, weil sie wollen in der Tiefe Dinge neu konstellieren. Und dieses kraftvolle, umwälzende, neusortierende, radikal aussortierende, ja, rüttelt an den Grundfundamenten aller Dinge, in die die Frau in irgendeiner Art und Weise verwandelt ist. Und das erfordert Stabilität, im Kleinen wie im Großen. Und gerade emotionale Erscheinungsbilder wie eben Wut und Trauer sind aus Perspektive der chinesischen Medizin wirklich elementare Ausdrucksformen, die nicht als Fehler gelesen werden, sondern als notwendige Kraftdynamik verstanden werden für den Aufwand, den es braucht, um einen gesunden Verarbeitungs-, Reflexions-, Integrations- und Veränderungsprozess wirklich auch generieren und schaffen und halten zu können. Und somit, ne, das Ziel aller Unterstützung und Regulationsmaßnahmen von Wechseljahresbeschwerden sollte dementsprechend dann nicht sein, die Frau so zu regulieren, dass es für ihr Umfeld möglichst angenehm ist, wenn die Frau plötzlich Beziehung hinterfragt, berufliche Ausrichtung, Lebensinhalte, dann kann das alles äußerst unbequem sein. Aber das sollten wir eben nicht mehr aus dieser super flachen Brille angucken, wo wir es als Hormonchaos und einfache weibliche Hysterie deklarieren, sondern schlicht die Wandelbarkeit und auch Wahrheit, die für alle Beziehungen wirklich relevant ist und auf keinen Fall übergangen werden sollte, sondern Raum und Gehör für Betrachtung und Umsetzung finden zu können. So, und an dieser Stelle kommt dann gerne die Frage, was man jetzt aber tun kann, um diesen Umstellungsprozess so gut es geht wirklich unterstützen zu können, damit der gesund und kraftvoll vonstatten gehen kann. Und da gibt es in der Philosophie der chinesischen Medizin wirklich so Grundpfeiler, die einfach einen Bedingungsrahmen gestalten, die als absolut essentiell betrachtet werden. Das ist Bewegung, Ernährung und Beziehung. Dann fangen wir mal an mit dem Ernährungsfeld. Ernährung in den Wechseljahren sollte die Frau maximal unterstützen und es ihr so leicht wie möglich machen. Also Ernährung sollte nicht noch ein weiterer Belastungspunkt, noch ein weiteres Projekt, noch eine Baustelle sein, sondern Support auf allen Ebenen, damit dieser Wandlungsprozess so geschmeidig wie möglich ablaufen kann. Ist jetzt unsere bisherige Ernährungsweise unserer Anpassung in Alltagsstrukturen geschuldet, wird sie vermutlich spätestens in den Wechseljahren für uns nicht mehr hinhauen. Also um mal ein einfaches Beispiel aufzumachen, zu spätes Essen von wirklich schweren Gerichten, weil eben dann der Partner erst nach Hause kommt und hungrig ist, für den dann gekocht ist, wird keine Zeit am Vormittag und auch nicht zum Mittag, da wird dann ein kaltes Brötchen aus der Kantine gegessen. All das ist ja Ausdruck von einem eigenen Werteverständnis rund um Nährungs- und Ruhebedürfnisse der individuellen Personen, über die wir da jetzt sprechen. Und taucht dann einfach zwangsläufig die Frage auf, wo habe ich mich schon viel zu lange in Strukturen eingegliedert, die vielleicht zum Wohl anderer gut funktionieren, auch durch meine Bereitschaft zur starken Relativierung und Anpassung, aber mich dabei total belastet haben. Ja, also hier zeigt sich dieses Thema von, wie ist die Frau eigentlich auch wirklich genährt und einfach im Bewusstsein für die einfachsten Grundbedürfnisse von Ruhe und Nährung. Und in der Ernährungsphilosophie der chinesischen Medizin gibt es jetzt so drei Grundpfeiler für Nahrungsweisen oder Nahrungsmittel, die wirklich leicht zu merken sind, auf die man als Frau in den Wechseljahren wirklich achten sollte. Es ist zum einen natürlich allgemeingültig wie für jede andere Person auch, wirklich sehr sauber regional und saisonal zu essen. Dann gibt es diesen Aspekt, wo wir jetzt in den Wechseljahren explizit darauf achten, nicht stoffwechselbeschwerend oder zu hitzig zu essen. Also das meint, nicht zu viel Nahrungsmittel zu essen, die wirklich die Transformation verlangsamen. Das wäre so super viel Getreide, auch in schlechter Qualität, Kuhmilch, Quark, Joghurt, Milch, Käse in Hülle und Fülle. Und auch nicht zu heiß. Damit meint man auch so eine Transformationsdynamik, die wir zum Beispiel haben, wenn wir jetzt viel Fleisch essen, viel auch wirklich mit scharfen Gewürzen und Kräutern arbeiten. All das kann sich wirklich negativ auswirken, sich dann auch gerade so in Schlafdynamiken und Hitzewallungsthemen auch zeigen. Es muss, also der dritte Aspekt ist unbedingt nährend. Da spielt Rhythmus und Zubereitung eine ganz, ganz große Rolle. Also nährend heißt jetzt hier nicht mehr Kalorien oder sowas, sondern nährend heißt, das System bekommt leicht zugänglich geliefert wirklich Substanz, Stabilität und Nährung, die bis in die tiefsten Ebenen wirkt. Und da empfiehlt man ganz praktisch, das anzupassen, zum einen, weil wir hier über die Rhythmik sprechen, also einfach unseren Biorhythmus gut im Auge zu haben, im Bewusstsein zu haben, dass der Stoffwechsel, der Wechseljahrsfrau gerade sehr belastet ist und es uns leichter fällt, am Vormittag und am Mittag gut zu verdauen, Verdauungsstoffwechselkapazität am Nachmittag eher runterfährt. Das bedeutet, die nährenden Mahlzeiten lege ich in die Vormittags- und Mittagszeit, so dass ich abends dann mich nicht mehr so schrecklich belaste und mir dadurch auch meinen Schlaf wirklich schrote, weil mein System so belastet ist, damit Dinge zu bewegen, zu verdauen und zu verstoffwechseln, dass ich dann gar nicht zur Ruhe kommen kann und nicht schlafen kann. Und das bedeutet auch, dass die Dinge gut gekocht sind. Ja, also nicht das schnelle hier noch und da noch kalte irgendwas, sondern sich angewöhnen, auch wenn wir so Berufe haben, wo wir jetzt nicht auf warme Nahrungsmittel zugreifen können, wirklich Tage zu organisieren, an denen wir vorkochen und dann in Thermobehältnissen sich die warmen Gerichte mit zur Arbeit zu nehmen, damit es zum Beispiel wenigstens einmal die Woche, öfter wäre natürlich besser, aber wenigstens einmal die Woche mittags eine warme Suppe gibt, morgens ein warmes Porridge mit Apfelmus, Walnüssen, Zimt und Zucker oder was auch immer irgendwie dir gerade Freude macht, Pflaumenmus, Erdbeermarmelade, ne, also das, was einfach für dich schön ist, sodass da wirklich eine richtig gute Ernährung in deinen Hochphasen von Verdauungskapazität auch liegt. Und wenn es so um Ernährungsthemen geht, auch dazu gibt es ja Podcast-Folgen, wenn du da gerne nochmal reinlauschen willst. Es gibt auch bei der Academy in unserem Online-Campus für chinesische Medizin kostenfreie Videos rund um das Thema. Also kannst dich da auch noch vertiefend mit beschäftigen. Dann mir ist da ganz wichtig irgendwie, dass wir uns auch bewusst machen, gerade so Ernährungsgewohnheiten sind Teil wirklich sehr, sehr fester Alltagsgrößen, also Alltagsstabilitäten, die wir so ritualmäßig wiederholen. Und deswegen fällt uns das oft auch so schwer, da Veränderungen reinzubringen. Und damit es nicht in so einen weiteren To-Do-Punkt ausartet, empfehle ich einfach gerne, sich wirklich einen Termin in den Kalender zu legen, wo wir uns damit beschäftigen, an diesem Tag ein explizites Gericht zu kochen, damit da einfach so eine Gewohnheit draus wird, wir uns üben, damit es schneller von der Hand geht und wir nach und nach über das Kochen an diesen Termin eine Routine entwickeln, die dann in unseren Alltag strahlt und woraus wir einfach auch Vorräte generieren können, die wir dann wieder auftauen und mitnehmen können in stressigeren Zeiten. So, dann ist ein weiterer Grundpfeiler für einen gesunden Bedingungsrahmen für die Wechseljahre Bewegung und Sozialhygiene. Das sind zwei Bedingungsgruppen, die aus meiner Sicht und auch aus meiner Praxiserfahrung massiv unterschätzt werden, die wir nicht gerne hören und anfassen, weil sie uns oft an Punkten berühren, wo wir schon wissen, ja, da müsste ich eigentlich ran. Und es ist aber mit Anstrengung verbunden. Und fangen wir mal mit diesem Bewegungsaspekt an, weil Bewegung ist nicht einfach nur als Sport, Fitness oder so zu verstehen, mit dem Ziel von, was weiß ich, Muskelaufbau und dem Erhalt eines möglichst jugendlichen Körperbildes. Bewegung ist erstmal notwendig für Durchlässigkeit, Geschmeidigkeit, Anregung und Relativierung. Auf physischer Ebene müssen wir unseren Körper bewegen, damit Stagnation, damit Spannung, Druck in Wallung kommen können, abgebaut und relativiert werden können. Und weil wir ja in der Philosophie der chinesischen Medizin Körper und Geist nicht trennen, zeigt sich das zwangsläufig auch immer auf psychischer und emotionaler Ebene, wirkt sich auf unsere emotionale Verfassung aus. Wir üben Stabilität, Geschmeidigkeit im Wandeln unserer Emotionen und Gedanken, indem wir uns physisch bewegen. Wir kreieren durch bewusste Bewegung Raum, um uns zu fühlen, unsere Emotionen anders wahrnehmen zu können. Und hier gibt es meines Erachtens nach nicht die eine richtige Bewegungs- oder Sportart, sondern alles ist richtig, solange wir das kontinuierlich betreiben. Also spür mal nach, welche Aktivitäten machen dich geschmeidiger, durchlässiger, wacher, klarer, stärker und bewusster in deinem ganzen Sein so. Was unterstützt dich maximal darin, in deiner neuen Haut in diesem Prozess jetzt ganz anzukommen? Das kann beim Spazierengehen sein, beim Tanzen, beim Krafttraining, bei spezifischen Sportarten. Das bleibt ganz dir überlassen. Hauptsache, du betreibst es wirklich regelmäßig. Und jetzt komme ich nochmal zu diesem Anfangsding zurück, dass es uns oft so schwer fällt, uns daran zu machen. Das hat auch damit zu tun, dass wir in einer Permanenz diese Haltung vertreten. In erster Linie müssen wir die Dinge aus eigener Kraft lösen, aus uns selbst heraus. Wir verstehen uns viel zu isoliert und lesen auch Symptome immer so isoliert in uns. Aus Perspektive der chinesischen Medizin geht es in einer Permanenz um Beziehung. Und auch hier kommen diese Beziehungen zum Tragen. Natürlich hast du nicht annähernd so viel Freude und Elan und auch Kraft dann für die Übung, wenn du das tagtäglich für dich alleine in deinem stillen Kämmerchen mit dir selber machen musst. Es braucht eine Gruppe, in die du dich reinfallen lassen kannst, wo du auch geleitet und korrigiert wirst und wo in dem gemeinsamen Tun eine Freude und eine Kraft steckt, die dich da durchträgt und motiviert und Raum für Entfaltung macht. Deswegen ist für mich einfach ein ganz grundlegend wichtiger Hinweis, den ich immer gebe meinen Klientinnen, Schülerinnen, sucht euch etwas, wo ihr einerseits in einer Regelmäßigkeit mit einer Gruppe arbeiten und üben könnt und dann vernachlässigt aber auch nicht, ab und an alleine zu Hause für euch einfach nur mit euch selbst zu üben. Ja, diese beiden Komponenten braucht es unbedingt. Die andere Säule, Bedingungssäule, bildet sich aus unserem Beziehungskontext. Und hier ist das Stichwort gesunde Sozialhygiene. Und Sozialhygiene in diesem Kontext bedeutet, die Beziehungen der Frau in den Wechseljahren stehen alle auf dem Prüfstand. Ja, also das ist auch richtig gut. Die Frau wählt hier nochmal neu und klar Beziehungen, die ein ehrliches Interesse an Entfaltung, Entwicklung und Qualität haben. Und das ist ganz doll richtig und gesund. Ich kann hier nur allen Frauen, die durch diesen Prozess gehen und merken, dass sie also alles auf dem Prüfstand haben und da sehr genau gucken, ich kann die nur beglückwünschen und ihnen sagen, steht ein für eure Werte und Bedürfnisse. Sie sind nicht nur gesund und elementar für euch, sondern auch wegweisend für die Menschen, die auch in dieses Beziehungsgeflecht involviert sind. Und für mich spielt hier noch ein weiterer Faktor mit rein, nämlich dadurch, dass dieser Wechseljahresprozess in unserem Gesellschaftskonstrukt überhaupt keinen Stellenwert hat, gibt es auch hier wieder nicht eine Peergruppe, die quasi ja wie ein Begleitungs- und Empfangskomitee bildet. Also es fehlt hier auch wieder ein Sozialkonstrukt, in das die Frau durch diese Entwicklungsetappe begleitet wird von den anderen Frauen, die diesen Prozess schon durchlebt haben und dementsprechend dann wieder auch von den Erfahrungswerten und Weisheiten anderer Frauen schöpfen kann. Und das ist einfach ein Bedingungsaspekt, den müssen wir mit bedenken, weil der spielt eine maßgebliche Rolle in dem Empfinden von Stabilität, Sicherheit und Angenommenheit, auch gerade auf dieser Ebene. Es tut sich dadurch einfach natürlich zwangsläufig wieder mehr eine Einzelkämpferebene auf und die kostet mehr Kraft zusätzlich zu diesem sowieso schon herausfordernden Prozess. Womit ich auch oft noch konfrontiert werde, ist dann die Frage, wie ist es jetzt eigentlich mit Kräutern, gerade auch Kräuterformeln, die es so in der chinesischen Medizin gibt. Wie kann man Kräuter anwenden, damit sie in den Wechseljahren helfen? Und meine Antwort ist da erstmal wirklich ganz klar. Ich finde, Kräuter kann man einfach nicht pauschal anwenden. Also so wie eben jeder Mensch individuell ist, ist auch jedes Muster individuell und deswegen braucht es für eine wirklich gute Anwendung von Kräuterformeln sehr spezifische Kräuterformeln und da halte ich nichts von diesen pauschalen Empfehlungen wie reib dir einfach deinen Ingwer und trink ganz viel Ingwertee und dann geht es dir hiermit und damit besser. Nicht, weil Ingwer prinzipiell eine grundsätzlich schlechte Idee ist, sondern weil ich das eben einordnen muss, ja, also weil diese Art von Empfehlung wieder einem genormten Bild entspricht. Wenn ich jetzt Ingwer beispielsweise richtig anwenden will, muss ich verstehen, unter welchen Bedingungen entfaltet Ingwer welche Wirkung und wie passt es jetzt zu dem Beschwerdebild, was die Frau da hat. Und dann kommt für mich auch noch dazu, dass dieses Bedürfnis nach Kräutern, die Symptome lindern, in der Regel dem Bedürfnis entspringt, dann doch bitte so schnell wie möglich irgendwie wieder gut im System zu funktionieren, also Symptome loszuwerden. Und das habe ich ja vorher schon sehr ausführlich beleuchtet, dass die Perspektive der chinesischen Medizin hier wäre, dass die Symptome erstmal als wichtiger Ausdruck von Justierungsbedürfnissen zu begreifen sind, auch als Problem zu lesen sind, was nicht innerhalb der Frau existiert, sondern in der Frau Ausdruck findet, aber Teil von Beziehungsbedingungen ist. Und daraus würde ja entstehen, als erstes zu sagen, okay, was braucht es, damit wir Bedingungen verändern können, damit sich dann auch der Ausdruck, also in diesem Fall das Symptom in der Frau, entsprechend regulieren kann. Genau, und wenn jetzt so diese Frage kommt, kann ich ein Kraut haben, damit einfach dieses oder jenes weg ist, also damit ich nicht mehr so wütend bin beispielsweise, dann würde ich ja irgendwie wollen, ja, dieses Symptom loszuwerden. Dementsprechend nehme ich mir aber auch weg einen wirklich kraftvollen Ausdruck, der unter Umständen auch genau diese Intensität und Kraft braucht, damit bestimmte Strukturen aufgebrochen werden können und hier Bewegung in etwas sehr Festgefahrenes kommt. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt die Haltung oder Perspektive habe, dass Frauen einfach klarkommen müssen mit ihren Beschwerden und Symptomen. Ganz im Gegenteil, ne, wenn wir die ernst genommen haben und wissen, was ist der Weg, der daraus entstehen müsste, wohin wir uns bewegen müssen, dann kann man sinnvoll Therapiemethoden anwenden, die jetzt dafür sorgen, dass die Kraft, die Ressource oder auch die Ruhe, die Stabilität gewährleistet ist, damit dieser Prozess bestmöglich ablaufen kann. Und das ist ja dann auch wieder die Grundperspektive generell auf Anwendung von Kräutern in der chinesischen Medizin. Hier geht es nicht um eine Symptomregulation, sondern um komplexe Regulierung und Ausrichtung von Stoffwechselebenen, damit eben Bewegung, Regulation, Stabilisierung auf verschiedenen Ebenen und in bestimmte Richtungen auch wirklich dann möglich ist. Ich musste jetzt einfach, ich habe gerade ja dieses Wutbeispiel gemacht und das ist, finde ich, einfach ein schönes Beispiel oder auch Traurigkeit, ne? Also gibt ja viele Frauen, die in den Wechseljahren durch Phasen gehen, wo sie sehr starke Stimmungsschwankungen auch erleben und schwanken von starker Wut, auch Aggressionsgefühlen hin zu starker Traurigkeit und gerade aus Perspektive der chinesischen Medizin haben wir in dieser Wut und in dieser Unzufriedenheit ein ganz klares Bedürfnis nach Richtung hin zu Verbindung. Und hier wäre es einfach maßgeblich wichtig herauszufinden, wohin geht hier ein Verbindungsstreben? Gibt es in der Umgebung etwas, was diese Verbindung auch wirklich abfragt und bereit ist für Begegnung? Und im Kontext zur Traurigkeit wären das Aspekte von was sind Dinge, die jetzt in einer Endgültigkeit losgelassen werden müssen, auch nochmal in diesem Rückblick erkannt werden, vielleicht auch als verpasste Chancen, als Versäumnisse, die wir betrauern möchten und daraus wieder Erfahrungswerte generieren, die maßgeblich wichtig sind für eine gesunde Ausrichtung auch der nächsten Generation. Ja, das ist auch ein Lernen aus Fehlern, die wir begangen haben, nicht damit daraus eine Verurteilung und Verbitterung entsteht, sondern ein Erfahrungsschatz, der uns hilft, durch komplexe Beziehungsgeflechte auf eine gesunde Art und Weise zu manövrieren und sie möglichst qualitativ hochwertig zu gestalten. Ich glaube, das war jetzt eine ganze, ganze Menge in dem ganzen Kontext von Wechseljahre in der chinesischen Medizin. Es gäbe noch so unendlich viel mehr darüber zu erzählen. Und ich glaube aber erstmal ist das super viel Input. Und ich glaube, ich versuche das jetzt nochmal so ganz kurz auf den Punkt zusammenzubringen. Also Wechseljahre in der chinesischen Medizin sind Teil von 4 großen Wandlungsprozessen, die Frauen durchlaufen. Und sie sind wie eine Abschlussrechnung, ein Endresümee ziehen. Und durch diese tiefe Reflexionsarbeit entsteht Zugang zu einem Weisheitspool, der macht, dass die Frau jetzt ohne ihren Fruchtbarkeitsaspekt mit ihrem Wissen, ihrer Weisheit und ihren Erfahrungsschätzen das größte Geschenk an all ihre Beziehungen ist, was sie zu geben hat. Wir haben hier diese Neukonstellierung auf einer wirklich tiefen Ebene und deswegen braucht es einfach auch eine starke, krasse Dynamik, die dann aber, wenn wir eben Symptome beobachten, auch zu verstehen ist als Ausdruck von Bedingungen, in denen die Frau sich befindet. Also denk mal einfach an dieses Gartenbeispiel, ne? Wenn deine Möhre nicht so wird, dass du sie gut ernten kannst, dann ist ja nicht dein erster Schritt, dass du die Möhre sezierst und schaust, was mit der Möhre nicht stimmt, sondern du guckst dir Bedingungen an und guckst, hat die Möhre genug Sonne, genug Wasser, genug frische Luft, einen guten Boden gehabt und kannst anhand dessen erkennen, inwiefern die Möhre wachsen und gedeihen möchte. Und auch das kommt hier zum Tragen, wenn wir Wechseljahrsbeschwerden bei Frauen gut begreifen müssen, müssen wir einfach wirklich ehrlich und klar anerkennen, Frauen funktionieren nach wie vor in einem stark männlich geprägten und männlich leistungsorientierten System und dadurch kollidiert die Art des weiblichen Wirtschaftens in einer Permanenz mit Alltagsstrukturen, in die Frauen nun mal eingewoben sind. Und das bedeutet nicht, dass die Frau krank ist, sondern dass das System eben jetzt dieser Bedingungsgarten ist, der gar nicht eine gesunde Entfaltung von spezifischen Prozessen überhaupt möglich macht. So, und dann Ernährung, Bewegung und Beziehungsgestaltung sind Grundpfeiler, Grundgerüst für eine gesunde Wandlungsfähigkeit der Wechseljahresprozesse. Und Kräuter wenden wir nicht einfach pauschal an, sondern wirklich verantwortungsvoll im passenden Konzept und unterschätzen dabei nicht die grundlegenden Bedingungen von ich esse gesund, ich schlafe genug, ich bewege mich und ich bin eingewoben in gesunde Beziehungen, die ehrlich, wohlwollend interessiert sind an meiner Entfaltung und Persönlichkeitsausdrucksentwicklung. Genau. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt richtig schön was mitnehmen können aus dieser Podcast-Folge. Bei mir ist es gerade so, dass meine Webseite gerade down ist. Das ärgert mich sehr. Und es wird wohl auch noch ein bisschen andauern. Also meine Meldung ist jetzt gerade, dass am Montag, den 2.2. alles wieder da ist. Deswegen bin ich auch gerade nicht über meine E-Mail-Adresse frauengesundheit@moriaheckel.de erreichbar, sondern eben auch das erst wieder nach dem Wochenende. Und jetzt kommendes Wochenende freue ich mich sehr, 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 sehr auf ein Paar-Retreat, was Andreas und ich gestaltet haben. Und es wird so schön. Wir sind super vorfreudig. Wir haben einfach ein so geniales Programm gebastelt. Es wird ein richtig schönes Hin und Her zwischen Input, den wir geben, und dann ganz großartigen Übungen, die weitreichende Wirkung haben, auch über das Wochenende hinaus haben werden. Wir sind richtig schön essensmäßig versorgt und es gäbe für spontan Kurzentschlossene noch die Möglichkeit, wir haben noch einen freien Platz für ein Paar. Wenn da Interesse besteht, dann bin ich richtig gut zu erreichen über die E-Mail-Adresse moriaheckel@yahoo.de oder über meinen Instagram-Account. Und sobald meine Webseite wieder am Start ist, könnt ihr immer noch im Frühbucherpreis Tickets für das diesjährige Frauenfestival bekommen. Ich will hier einmal noch kurz dazu auch erzählen. Ich bin im Moment so berührt davon. Wir haben ja verschiedene Ticketoptionen, also Tagestickets, Wochenendtickets, Frühbuchertickets und Spätbuchertickets. Und wir haben in diesem Jahr einmal Soli-Tickets. Das sind Tickets für Frauen, stark vergünstigt, Wochenendtickets, die in einer finanziellen Notlage sind und eben zum Beispiel, weil sie studieren, weil sie alleinerziehend sind, weil sie Hebamme sind, weil sie Angehörige pflegen oder diverse andere Gründe. Und diese Frauen können dann ohne Angabe von Gründen eines der 8 Soli-Tickets erwerben. Und dann haben wir aber auch Sponsoring-Tickets erstellt für Frauen, die finanziell gut situiert sind und gerne das Frauenfestival, das Team und diese Soli-Ticket-Frauen supporten möchten. Und dieses Supporterin-Ticket ist inzwischen einfach auch schon 8-mal gekauft worden und ich finde das einfach fantastisch. Also das ist so schön und so berührend, so genau so wünsche ich mir das für uns als Frauen und danke an dieser Stelle an alle Frauen, die da schon diese Sponsoring-Tickets erworben haben und haltet euch ran und schnappt euch ein Ticket für das Frauenfestival, sodass wir dieses super schöne Wochenende miteinander generieren können. Ich freue mich wie immer über Feedback und natürlich, wenn ihr Wünsche habt und Themenideen, dann lasst mich die auch gerne wissen und mir zukommen über einen der diversen Kanäle. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr, auch wenn das neue Kalenderjahr begonnen habt, ihr immer noch irgendwo in euch so ein bisschen so eine Winterruhe behüten konntet und sehr gnädig und liebevoll mit eurem Ruhebedürfnis seid, immer wieder für Entschleunigungen sorgt und noch in diesen Zustand von Innehalten und Nachspüren kommt, wo es noch nicht dabei darum geht, irgendwas Neues zu generieren, sondern eher ja, wie so ein behütender, dunkler warmer Raum zu sein, der empfangsbereit ist, damit Dinge sich festigen können für das neue Jahr. Ich bin gespannt, was da so kommt, und schicke euch ganz liebe Grüße und freue mich auf das nächste Mal.
Feuerfang, der philosophische Frauenpodcast von und mit Moria Heckel.